Guten Morgen. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Dem Cello auch. Und Sie können ganz entspannt jetzt hier im Gottesdienst sitzen und miteinander feiern. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und mit dir, Stefan, mit Annika und Benli und mit Ihnen, mit euch, mit der ganzen Gemeinde diesen bedeutsamen Tag zu feiern. Es ist ein bedeutsamer Tag, der richtig was verändern kann, der was bewirken kann oder von dem Veränderung ausgehen kann, weil Gott da ist. Er steht im Mittelpunkt. Es gibt so ein paar Verbindungen, warum ich wahrscheinlich auch heute hier bin. Ein paar andere noch dazu. Einmal bin ich als Vertrauenspastor Teil des sogenannten AKPWs, ein ominöser Begriff bei uns im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Es ist der Arbeitskreis für Pastorenwechsel und Berufung. Da sitzen wir mit etwa 10 Leuten zusammen, 6-mal im Jahr, und versuchen zu vermitteln, wo Pastoren und Gemeinden auf der Suche sind, diese miteinander zu verbinden. Und dann machen wir Vorschläge. Und dann ist es bei uns im Bund so, dass wir dann nicht zuweisen, sondern dass dann, wenn es gut läuft, im Zusammenspiel von Pastor, Gemeinde und Gott, es zu einer guten Entscheidung kommt, dass man sich trifft, miteinander berät und schaut, ob das passt und ob Gott einen gemeinsamen Weg hat. Und das war so auch mit Stefan Fetzner hier, und da freue ich mich sehr. Es gibt noch weitere Verbindungen übrigens aus dem Arbeitskreis. In diesem Arbeitskreis sitzen vor allem auch die 5 Bundessekretäre unseres Bundes Freie Evangelischer Gemeinden, auch Henrik Otto, Bundessekretär für die Region Süd, Bayern und Baden-Württemberg. Der lässt ganz, ganz herzlich grüßen. Wäre gerne hier. Es gibt aber noch andere Einführungen heute an diesem Sonntag in seiner Region. Und hat mir aber ganz herzliche Grüße aufgetragen. Wir wohnen so 8 Kilometer voneinander entfernt. Wir sehen uns häufig, sind in diesem Arbeitskreis auch zusammen. Und wie gesagt, ganz, ganz herzliche Grüße. Mit dem Henrik Otto zusammen verantworte ich die Kurzbibelschule Forgenhof. Forgenhof ist unser Gästehaus mit Blick über den Forgensee, auf die Vorläufer der Alpen, auf die Königsschlösser. Und auf diesem Forgenhof gibt es seit 2 Jahren eine Kurzbibelschule, jeweils im Februar, 3 Wochen, eine Woche Gemeinde, eine Woche Altes Testament, eine Woche Neues Testament. Ganz tolle Sache. Die aktuellen Flyer konnte ich leider noch nicht mitbringen. Die sind gerade in Druck, aber Augen auf, kommt bald. Oder über den Katalog von Aufwind-Freizeiten reingucken. Eine ganz tolle Sache. Das war der Werbeblock. Wie gesagt, es gibt noch ein paar andere kleine Verbindungen, zum Beispiel Helmut und Otti Plenio, die ich gestern schon besuchen durfte. Der Helmut war mein Mentor. Als ich Praktikum gemacht habe während meinem Studium damals in Freiburg. Und es war schon gute Zeit gestern, die wir miteinander hatten. Ich bin gestern schon angereist, aus Füssen übrigens. Ich bin Pastor der FEG Füssen, hatte ich glaube ich noch nicht gesagt. Und wir haben zusammen Fußball geguckt und dann gemerkt, dass es doch noch wichtigere Dinge gibt und sind im Gespräch vertieft. Aber ab dann hat Bayern noch ein Tor, haben sie noch geschossen. Im Gespräch vertieft und im Gebet geendet, das war dann schon auch wichtiger. Vielen Dank für den schönen Nachmittag. Ja, ich war Stefans Mentor und Kollege in seinen ersten Dienstjahren in Bad Schönborn und wir haben viele gute gemeinsame Jahre erlebt. Und ich persönlich habe dir auch ganz viel zu verdanken. Und darum bin ich auch wirklich sehr gerne hier. Vor 3 bis 4 Jahren ging es dann für mich weiter nach Bayern, eben nach Füssen. Und jetzt beginnt für dich, für euch ein neuer Abschnitt, auch in Bayern. Warum tun Menschen sowas? Ich meine jetzt nicht nach Bayern ziehen. Warum tun Menschen sowas, sich rufen lassen an einen neuen Ort, in eine neue Gemeinde? Sich senden lassen in eine neue Aufgabe? Ist das Abenteuerlust oder vielleicht Fanatismus oder einfach die Lust, mal was anderes zu machen, oder ist das schlicht so ein bisschen verrückt? Wäre es nicht viel einfacher, beim Gewohnten zu bleiben? Da weiß man, was man hat. Und welche Rolle spielt der Glaube dabei? Welche Gott selbst? Ich möchte dir und euch ein paar Gedanken mitgeben, die ich für wesentlich halte, wenn wir nicht nur für uns selbst leben und gehen wollen, sondern für Jesus. Und weil wir alle gesandt sind von Jesus Christus in diese Welt, nur die konkreten Aufträge, zu was und zu wem wir gesandt sind, die können sehr unterschiedlich aussehen. Weil wir alle gesandt sind, gilt das auch für uns alle, was ich sage heute Morgen. Ich lese zunächst ein Wort Gottes aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 9, Abvers 35. Das ist überschrieben mit die Aussendung der Jünger. Aber die Aussendung direkt will ich gar nicht lesen, die kommt dann erst in Kapitel 10, sondern diese Verse vorher. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Und als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte. Aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Sendet. Sendung. Drei Punkte. Erstens, der Ausgangspunkt. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Viele kennen diese Stelle in der Bibel und nicken. Und vielleicht habt ihr als Marc Schwabner ja genauso gehandelt, genauso gebeten. Aber wenn wir genau hinsehen, könnten wir auch fragen, was soll das? Warum sagt Jesus das denn? Er sieht doch selber die Not. Das ist doch offensichtlich, Menschen, die verloren gehen, worauf wartet er denn noch? Ärmel hoch und ran. Was soll das mit dem Senden und dafür zu beten? Kommt Leute, die Welt kann nicht warten, die Not ist so groß. Nicht erst noch beten, ran. Und doch sagt Jesus diese Worte. Er sagt, wir sollen Gott bitten, den Vater, dass er sendet. Und jeder Dienst für Gott zeigt, dass er recht hat. Denn es ist so, meine ganze Arbeit und die Art, wie ich die Nöte angehe, die Aufgaben angehe, werden davon bestimmt, welchen Ausgangspunkt ich habe. Bin ich von Gott gesandt? Oder komme ich aus ganz anderen Motiven? Vielleicht fragt ihr, was gibt es denn andere Motive? Kann es überhaupt andere Motive geben? Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, fällt uns da vielleicht doch manches ein. Was ist der Antrieb, aus dem heraus ich ausgerechnet meine Aufgabe erfülle, diese Aufgabe, die ich habe? Warum gehe ich ausgerechnet diesen Weg? Sendet Gott mich? Oder habe ich ganz andere Motive? Und eine Arbeit aus den falschen Motiven heraus zu beginnen, kann mir selbst, der Arbeit und den Menschen, die ich treffe, sehr schaden. Egal wie groß die Not ist und egal wie richtig und biblisch mein Ziel auch sein mag, zum Beispiel Menschen für Christus zu gewinnen. Die Motive können ganz unterschiedlich sein und auch trügerisch. Da sagt zum Beispiel jemand, ich tue meine Arbeit, um Frieden mit Gott zu bekommen. Hört sich ja nicht schlecht an. Nur, Frieden mit Gott bekommt man nicht allein durch, Frieden mit Gott bekommt man allein durch den Glauben an Jesus. Und nicht durch meine Arbeit, die ich tue. Auch nicht durch meine Arbeit für Gott. Und auch nicht dann, wenn es möglichst weh tut oder die Aufgabe möglichst schwierig ist oder der Umzug möglichst weit war. Wenn der Abschied vom Alten möglichst schwer fällt. Hinter diesem trügerischen Motiv steckt vielleicht eine nagende Ungewissheit. eine Heilsungewissheit, die mich nie richtig glauben lässt, dass Gott mit mir zufrieden ist. Und so sammle ich Pluspunkte oder versuche das, aber es ist wie verhext, diese Ungewissheit geht nicht weg. Und ich versinke in schlechtem Gewissen und stecke meine Mitmenschen damit an. Oder ein anderes Motiv. Ja, die riesengroße Not. Die ist ja so groß. Es gäbe so viel zu tun. Und niemand, der sie anpackt. Also gehe ich. Also mache ich es. Einer muss es ja machen. Klingt vernünftig. Und die Reaktion der Jünger damals muss ganz ähnlich gewesen sein. Aber das bloße Motiv, da wird jemand gebraucht, führt erstens dazu, dass ich blindlings im ersten Projekt lande, ohne mich je gefragt zu haben, ob ich überhaupt der Richtige bin. Und zweitens bedeutet es, dass ich dann wahrscheinlich sehr bald ausgebrannt sein werde, weil ich das aus eigener Kraft versuche. Und die Not, die ist immer noch da. Es gibt noch andere Motive. Meine große Gabe. Ich mache das schon. So wie ich gebaut bin, mein großes Ich steckt dann wie ein Pfropfen in meiner Leitung, dass ich weder Gott noch die Menschen richtig hören kann. Oder vielleicht etwas banal, aber vielleicht denkt ja mancher auch, wenn ich das mache, wenn ich diese Aufgabe übernehme, dann verschafft mir das Vorteile. Ansehen. Boah, du machst das? Toll, dass du sowas machst. Oder. Also, auch wenn manche dieser Motive durchaus ein Stück Wahrheit beinhalten mögen, keines von ihnen taugt als Grundlage, als Grundantrieb für meine Arbeit, für meinen Weg, für meinen Dienst, für meine Entscheidung. Nein, das Einzige, was auf Dauer hält, ist dieses. Gott hat mich gesandt. Das Einzige, was mir die richtige Einstellung zu Gott, zu mir selbst, zu meiner Arbeit und zu den Menschen um mich herum gibt, ist diese Sendung von Gott. Ist, dass Jesus seine Hand auf meine Schulter gelegt und mir gesagt hat, geh, mach das. Der Ausgangspunkt. Zweitens, der Knackpunkt. Magnus Malm weist in seinem Buch Gott braucht keine Helden, ein sehr wichtiges Buch in meinem Leben, und ich glaube darüber hinaus, er weist darauf hin, dass wenn ich wirklich verstehen will, was Sendung heißt, ich den Unterschied und den Zusammenhang zwischen Berufung und Sendung verstehen muss und sehen muss. Zwischen Berufung und Sendung. Ich meine mich zu erinnern, dass ich habe schon einmal hier gepredigt, dass ich darüber gepredigt habe. Habt ihr wahrscheinlich vergessen. Macht nichts. Ich sag's nochmal. Berufung, das ist der Ruf von Jesus an uns zu sich. Der Ruf zu Jesus. Sein Kind zu sein. Bei ihm zu sein. Berufung. Evangelium. Und Sendung, das ist, wenn dieser Jesus mich anschließend, nachdem er mich zu sich gerufen hat, losschickt, um Aufträge für ihn auszuführen. Sendung. In der Berufung gibt Jesus mir und meiner Identität ihre ewige Verankerung in sich und beginnt meine Persönlichkeit nach der seinen umzugestalten. Berufung. In der Sendung fließt meine Berufung dann sozusagen zu meinen Mitmenschen über, sodass auch sie ihre Früchte genießen können. Die Berufung, das ist das große und ewige Projekt meines Lebens. Die Sendung kann zeitlich sehr begrenzt und sehr flexibel sein. Die Berufung gibt meinem Selbstgefühl und meiner Würde als Mensch das Fundament. Gott will mich. Er ruft mich zu sich. Die Sendung hat damit nichts zu tun. Nichts. Sie ist eine Arbeit, ein Dienst, der meinen Wert weder vermehrt noch mindert. In der Berufung prägt Gott mein Ich in der Begegnung mit ihm. In der Sendung muss sich die Tragkraft dieser Beziehung dann bewähren. Und das hat ganz konkrete Konsequenzen. Darum ist mir das so wichtig. Ich gebe mich nicht meiner Aufgabe hin. sondern gebe mich meinem Gott hin, der mich in eine Aufgabe stellt. Wenn wir Berufung und Sendung vermischen, und ich glaube, wir tun das sehr oft, ich selber ertappe mich immer wieder dabei, wenn wir sie vermischen, dann fangen wir an, unsere Identität aus unserer Arbeit zu beziehen. Aus dem, was wir für Gott tun und nicht mehr aus dem, was Gott für uns tut, nicht mehr aus Gott selbst und seiner Liebe zu uns. Und das ist höchst ungesund. Wie gesagt, genauso wichtig ist es, den Zusammenhang zwischen Berufung und Sendung zu sehen und zu verstehen. In Gottes Augen bin ich jemand, bevor ich etwas tue. Das zu sehen und anzunehmen ist ganz entscheidend, denn damit verankere ich mich in dem, der mich annimmt, der mir Wert und Würde gibt. Und nur aus dieser Verankerung in Gott kann Gottes Kraft durch uns hindurch fließen, ohne an unserem Ehrgeiz, an unseren eigenen Leistungen, auch an unseren Stärken und Schwächen hängen zu bleiben. Das Einzige, worauf ich mich zu konzentrieren habe, ist, dass ich ihm treu bin und von Herzenslust meine Beziehung zu ihm pflege und vertiefe. Und es ist dann seine Sache, mir zu seiner Zeit die eine oder andere Sendung ins Ohr zu flüstern. Zu diesem Punkt noch eine kurze, aber wichtige Anmerkung. Wenn wir das so sagen, dann könnte ja der Eindruck entstehen, dass Berufung eine Bewegung zu Jesus ist und die Sendung dann eine Bewegung von ihm weg bedeutet. So nach dem Motto, wir gehen zu Jesus, um Kraft zu bekommen und dann gehen wir hinaus in den Alltag, um zu kämpfen und lassen Jesus hinter uns. Denken wir nicht manchmal so? Wir wenden ihm den Rücken zu und richten unsere Blicke auf die Nöte dieser Welt, auf unsere Aufgaben und dann wundern wir uns, wenn wir müde und zerrissen werden. Wenn wir so denken, dann machen wir Jesus zu einer bloßen Energiequelle. Zur Tankstelle. Da fahre ich hin, tank auf und dann fahre ich alleine wieder los und geht alles ohne in die Tankstelle. Zu einer Energiequelle, zu der ich gehe, um meine Arbeit bewältigen zu können. Aber er ist nicht nur eine Energiequelle, sondern Person. Gott. Den lebendigen Gott zu einer Quelle für meine Arbeit zu reduzieren, führt unweigerlich dazu, dass meine Arbeit die Quelle verstopft. Erst wenn wir zu Gott umkehren und unsere Arbeit, unseren Dienst in seine Hände legen und uns aufs Neue, auf unsere Berufung, sein Kind zu sein und Gott über alles zu lieben, konzentrieren, sprudelt die Quelle wieder und ich kann arbeiten. Denk daran. Gott gibt sich nicht mit unserer Rückansicht zufrieden. Liebe sucht immer den Geliebten, den Augenkontakt. Und mein ganzes Leben, alles, was ich tue, ist eine ständige Möglichkeit, Gott zu lieben. Der Knackpunkt. Und drittens, der Zielpunkt. Auch hier könnte man sehr schnell einiges sagen. Zum Beispiel, das Ziel ist, Gott zu verherrlichen und andere Menschen aufzuerbauen. Super, richtig, 100%. Steht so in der Bibel. Oder das Ziel ist, dass Menschen, die verloren gehen ohne Gott, ihn kennenlernen, ihn annehmen, gerettet werden. Richtig. Biblischer Auftrag. 100%. Oder viel konkreter könntest du sagen, mein Ziel ist Marc Schwaben. Das steht nicht in der Bibel, aber ist trotzdem so. Oder was auch immer unser Ziel ist. Aber was ist denn das Ziel dort? Was ist das Ziel hier in Marc Schwaben? Und damit spreche ich euch alle natürlich wieder an. Was sollt ihr tun? Wie soll dein Dienst sein, euer Dienst aussehen? Was sollt ihr tun? Da halte ich mich mal raus hier. Da kann ich nicht konkret was zu sagen. Da werdet ihr drüber geredet haben im Vorfeld. Und da werden auch andere immer mitdenken und beraten. Trotzdem möchte ich euch und uns allen eine Zielvorstellung mitgeben, die uns dahin führen kann, konkrete Schritte zu gehen. Ich nenne dieses Ziel tiefe Abhängigkeit von Gott. Tiefe Abhängigkeit von Gott. Paulus zum Beispiel und seine Mitarbeiter auf ihren Missionsreisen zeigen sehr eindrucksvoll, wie das aussehen kann. Als Gott sie sendet, machten sie sich getrost auf den Weg, ohne Angst, sich zu blamieren oder Gottes Führung zu verpassen. Sie wussten, dass der Heilige Geist ein noch größeres Interesse hatte als sie selber, dass sie ihr Ziel erreichen. Und machten sich ganz abhängig von Gott. Sich führen lassen von Gott. Dieser Weg des Gehorsams ist sehr schmal. Im linken Graben, da liegen die, die bei der ersten Gelegenheit ahnungslos losstürzen, ohne sich Zeit zu nehmen, auf Gottes Willen überhaupt zu hören. Im rechten Graben, da sitzen die, die fleißig über Gottes Plan für sie nachgrübeln und ein Leben lang auf das endgültige Zeichen warten, loszulegen. Ja, es gibt ein nötiges Warten darauf, dass ich reif werde für Gottes Sendung, auch für einzelne konkrete Schritte. Und dafür wünsche ich dir und euch gemeinsam Geduld. Warten können ist eine Kunst. Aber es gibt auch ein unnötiges Warten. Wenn ich da sitze und auf Zeichen warte für etwas, das eigentlich schon offen vor mir liegt. Und hier wünsche ich dir und euch zusammen Mut. Den Mut, den Gurt abzuschnallen und den ersten Schritt zu wagen. Loszugehen. Ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Ausreden der Faulen. Da liegen beim Sportunterricht alle auf dem Rücken und sollen Rad fahren mit den Beinen. Auf einmal schreit und schimpft der Lehrer, hey du, warum machst du nicht mit, du liegst ja nur rum. Und er antwortet, sehen Sie nicht, dass es gerade bergab geht? Mich senden lassen bedeutet, dass ich mich in eine tiefe Abhängigkeit von Gott begebe. Der Computer funktioniert wieder, woran hat es gelegen, freut sich der Chef. Nun ja, antwortet der IT-Spezialist, es war ein Fehler in der zentralen Energieversorgung. Donnerwetter, sagt der Chef, das war die beste Umschreibung dafür, dass der Stecker nicht drin war, die ich je gehört habe. Wir sind abhängig von der Quelle. Also müssen wir dranhängen. Und dazu ist etwas nötig. Die typische Reaktion der Menschen, die in der Bibel Gottes Sendung empfangen, ist nicht, dass sie etwas ganz anderes wollten, sich darum gegen ihre Sendung wehrten, ausgenommen Jona vielleicht. Die übliche Reaktion ist eher ein Erschrecken. Ein Erschrecken über die eigene Unzulänglichkeit. Mose reagiert so. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Petrus und so weiter. Das Problem bei allen war nicht, dass sie nicht gehen wollten, sondern dass sie meinten, sie würden es nicht schaffen. Und vielleicht beschäftigt dich und vielleicht beschäftigt euch ja manchmal auch dieser Gedanke. Ich kenne ihn gut. Aber genau diese Erfahrung war für jeden persönlich notwendig. Und ich habe das auch so erlebt und erlebe es immer wieder, damit sie den Menschen, zu denen sie gesandt waren, aus Gottes Sendungskraft begegnen und nicht aus ihrem eigenen Können und eigenem Ehrgeiz. Und das ist so wichtig. Beim Propheten Hesekiel wird an einer Stelle sehr schön deutlich, was Sendung überhaupt ist. In Hesekiel 2, Vers 3 bis 5, da sagt Gott zu Hesekiel, nachdem er ihn wieder wörtlich auf die Beine gestellt hat, den hat es nämlich so richtig umgehauen. Da sagt er, du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel. Sie sind ein widerspenstiges Volk, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan und sie selbst sind nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich. Aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk, das ist übrigens nicht der Vergleichspunkt. Freche Sonne. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Und auch wenn sie widerständig bleiben und nicht auf dich hören, sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt. Und damit, dass es mich, den lebendigen Gott, gibt. Das heißt doch, Gott verlangt nicht Erfolge von uns, sondern Treue. Es ist ein folgenschwerer Fehler, Erfolg und Sendung zu verwechseln, nach dem Motto, das läuft so gut, das muss einfach richtig sein. Genauso gefährlich ist es, Schwierigkeiten und Irrtum vorschnell in eins zu setzen. Das hier ist so mühsam, das kann nicht Gottes Wille sein. Für die Ergebnisse unserer Arbeit sind wir überhaupt nicht zuständig, nicht verantwortlich. nur dafür, sie so treu wie möglich für unseren Auftraggeber zu tun. Es ist seine Sache, unsere Arbeit so zu segnen, dass sie die Früchte trägt, die er will. Wo wir uns von unseren Erfolgen bestimmen lassen, werden wir nur ausgebrannt und werden sie ausbleiben, ausgebrannt, wenn sie ausbleiben, und übermütig und stolz, wenn sie kommen. Was nicht heißen soll, dass die Ergebnisse uns egal sein sollen. Das aber aus unserer Liebe heraus, aus unserer Liebe zu Gott und den Menschen, zur Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Als Gesandter Gottes bin ich nicht Kapitän auf meinem eigenen Kahn. Je mehr ich mir dessen bewusst bin, dass ich für einen anderen segle, umso wichtiger ist es mir, treu den aufgetragenen Kurs zu halten. Und so machten sie sich auf den Weg, die Jünger damals. Auf zitternden Beinen und mit 1000 pochenden Fragen im Herzen gingen sie mit dem Evangelium vom Reich Gottes zu ihren Mitmenschen. Dafür wünsche ich euch, aber eben auch uns allen auf unseren Wegen hier in Markt Schwaben und wohin sie auch gehen, die Verankerung in Gott, eine tiefe Beziehung zu Gott und eine tiefe Abhängigkeit von Gott und Treue zu Gott. Ich las, und damit schließe ich, ein Interview mit einem Missionsarzt im Ruhestand, Dr. Dietrich Schmoll, der hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und die letzte Frage im Rahmen dieser Verleihung in seinem Interview war: Dein Rat an junge Missionare? Und seine Antwort: Nimm dir Zeit fürs Einleben. Besuche regelmäßig Gottesdienste, das wird sich die Gemeinde darüber freuen, glaube ich. Beobachte, höre, warte geduldig auf Gelegenheiten, die Jesus gibt, um Zeuge zu sein in Wort und Tat. Stelle Positives heraus oder schweige. Sei sparsam mit Kritik und kein Weltverbesserer, der denkt: Hoppla, jetzt komme ich. Es geht nicht darum, uns als Christen selbst zu verwirklichen. Auch nicht, dass wir als Menschen für Menschen da sind, das ist Humanismus. Wir wollen nur vorleben, wie man Jesus im Alltag nachfolgt. Den Mut wünsche ich dir und den wünsche ich euch allen. Einfach Jesus folgen.